Hallo, wir sind in Teil 2 unserer Serie Freundschaft 1x1, wo wir uns unter anderem mit den drei Worten Bitte, Entschuldigung und Danke auseinandersetzen. Unser Ziel mit dieser Serie ist nicht nur drei Worte zu lernen oder sie einfach nur neu aufzunehmen, unserem Vokabular. Diese Serie hat nicht den Fokus, dass wir gute Manieren lernen. Diese drei Worte sind Schlüssel für dein Leben und können dein Leben verändern. Was waren die wichtigsten Schlüssel, die du in deinem Leben bekommen hast? Also ein Schlüssel, an den ich mich erinnere, war der Haustürschlüssel, den ich von meinen Eltern bekommen habe. Das war für mich als kleiner Junge ungemein wichtig, weil es bedeutete, sie übergeben mir Verantwortung. Der zweite besondere Schlüssel, den ich bekommen habe, war der Schlüssel zu unserem ersten Auto, ein Toyota Corolla. Und dann ein weiterer besonderer Schlüssel war der Schlüssel zu unserem ersten eigenen Haus, was wir gekauft haben. Ein Schlüssel ist etwas relativ Kleines, das Türen öffnet zu etwas viel Größerem. Und diese drei Worte, Bitte, Entschuldigung und Danke, sind solche kleinen Schlüssel. Wir wollen nicht nur lernen, nettere Menschen zu werden, denn die Welt braucht mehr als einfach nur nette Menschen. Was wir versuchen wollen mit dieser Serie, ist dir drei Schlüssel mit auf den Weg zu geben, die dein Leben, das Leben der Menschen in deinem Umfeld verändern können. Denn diese drei Worte werden dich zu einem besseren Freund machen. Wenn du verheiratet bist, werden sie dich zu einem besseren Ehepartner machen. Sie werden dich zu einem besseren Vater oder einer besseren Mutter machen. Auf der Arbeit wirst du ein besseres Teammitglied werden oder ein besserer Chef. Egal, ob du schon ewig ein Nachfolger von Jesus bist oder ganz neu auf der Reise. Diese drei Worte sind mega praktisch und super hilfreich für dein ganzes Leben. Und vor zwei Wochen haben wir über das Wort Bitte gesprochen, wie Bitte eine gesunde Atmosphäre baut und Wertschätzung weitergibt. Und heute geht es um das Wort Entschuldigung. Wir spielen unserer Familie immer gerne Karten und Brettspiele gemeinsam. Als kleiner Junge habe ich das Spiel Risiko geliebt oder das Nilpferd auf der Achterbahn. Aktuell spielen wir Spiele wie Hotel Uno oder Skull King. Und wisst ihr, was so interessant ist bei den Spielen wie zum Beispiel Uno oder Monopoly und den meisten anderen Spielen, dass es darum geht, dass man anderen eins auswischt, dass man sie bestraft, ihnen Geld abnimmt, damit sie verlieren. Und in den meisten Fällen, bevor meine Kinder mir gegenüber diese Karte ausspielen, die +4 Uno-Karte, sagen sie Dinge wie, Entschuldigung, ich hatte keine andere Karte. Aber was es eigentlich zeigt, ist, dass das Wort Entschuldigung oft falsch gebraucht wird oder zu wenig gebraucht wird oder falsch verstanden wird. Ich glaube, die meisten von uns sind schlecht darin, sich zu entschuldigen. Vielleicht sagst du es passiv-aggressiv, Entschuldigung, oder vielleicht aggressiv, Entschuldigung. Oder du sagst es, als ob du allergisch gegen das Wort bist, Entschuldigung. Einige sagen es, als ob das Wort keine Bedeutung hat. Entschuldigung. Und einige übertreiben es manchmal und sagen, Entschuldigung, Entschuldigung, sorry, Entschuldigung, Entschuldigung. Und einige andere denken, dieses Wort ist so verbraucht, weil es Leute so leichtfertig gebraucht haben in eurem Leben, aber sie haben es eigentlich gar nicht von Herzen gemeint. Heute geht es um die Wissenschaft von Entschuldigung. Dieses Wort hat viele Bereiche. Der eine Bereich ist eine Entschuldigung für etwas, was ich getan habe. Aber heute wird mein Fokus darauf liegen, wie wir dieses Wort gebrauchen können als Ausdruck der Empathie. Und der Titel meiner Predigt ist, wie ich einem Freund helfen kann, der durch schwere Zeiten geht. Und wir wollen noch einmal in Römer 12 gehen, um dort den Schlüsselvers für diese Serie anschauen. Römer 12, Vers 9 bis 21, den haben wir uns vor zwei Wochen schon mal angeschaut, aber ich lese diese Passage uns noch einmal vor. Täuscht nicht nur vor, andere zu lieben, sondern liebt sie wirklich. Hasst alles Böse und stellt euch auf die Seite des Guten. Liebt einander mit aufrichtiger Zuneigung und habt Freude daran, euch gegenseitig Achtung zu erweisen. Werdet nicht nachlässig, sondern lasst euch ganz vom Geist erfüllen und setzt euch für den Herrn ein. Freut euch in der Hoffnung, haltet durch in schweren Zeiten, bleibt beständig im Gebet. Wenn andere Gläubige in Not geraten, stehe ihnen zur Seite und helft ihnen. Seid gastfreundlich und öffnet für Gäste euer Haus. Wenn ihr verfolgt werdet, weil ihr zu Christus gehört, dann verflucht eure Verfolger nicht, sondern erbittet den Segen Gottes für sie. Sind andere Menschen glücklich, dann freut euch mit ihnen. Sind sie traurig, dann begleitet sie in ihrem Kummer. Lebt in Frieden miteinander. Versucht nicht, euch wichtig zu machen, sondern wendet euch denen zu, die weniger angesehen sind. Und bildet euch nicht ein, alles zu wissen. Vergeltet anderen Menschen nicht Böses mit Bösem, sondern bemüht euch allen gegenüber um das Gute. Tragt euren Teil dazu bei, mit anderen in Frieden zu leben, soweit es möglich ist. Liebe Freunde, rächt euch niemals selbst, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, ich allein will Rache nehmen, ich will das Unrecht vergelten, spricht der Herr. Handelt stattdessen so, wie es in der Schrift heißt. Wenn ein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Wenn er durstig ist, gib ihm zu trinken. Und er wird beschämt darüber sein, was er dir angetan hat. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Ich glaube, unsere Welt braucht solche Menschen, die diese Worte leben. Wir sprechen heute über Empathie. Eine Untersuchung von der Washington und Lee Universität hat herausgefunden, wie das Lesen sich auf Vorurteile und Empathie auswirkt. Sie haben jeder Person Romane zum Lesen gegeben und was sie herausgefunden haben ist, Menschen, die Romane lesen, das ist eine psychologisch-wissenschaftliche Untersuchung, Menschen, die Romane lesen, besonders von Charakteren, die einen anderen sozialen Status oder finanziellen Status als sie selber haben, vielleicht einen anderen ethnischen Hintergrund als sie selber haben, jeder der Romane von oder mit Personen aus einem anderen Hintergrund als ihr eigener lesen, Menschen, die solche Romane lesen, haben weniger Vorurteile und mehr Empathie. Je mehr Romane du also liest, desto empathischer wirst du. Und hier ist der Grund dafür. Jemand, der solche Romane liest, hat gelernt, sich in die Situation von jemand anderen hineinzuversetzen. Eine andere Untersuchung sagt aus, dass 95% unserer Zeit wir uns nur um uns selber drehen und an uns selber denken und 5% unserer Zeit denken wir an andere. Ich glaube, das ist ganz schön viel Ego und wenig Platz für Empathie und andere Menschen. Was wäre, wenn wir diese Zahl verdoppeln würden? Wir würden immer noch 90% der Zeit an uns denken, aber 10% an andere. Was würde mit unserem Leben, unserer Stadt, unserer Gesellschaft passieren, wenn wir öfter an andere denken würden, als nur an uns selbst? Ich glaube, es würde unsere Gesellschaft revolutionieren, wenn wir unseren Fokus auf andere verdoppeln, von 5% auf 10%. Dann denke ich, würden wir doppelt so glücklich sein wie jetzt. Denn Glück und Zufriedenheit sind immer im Gegenteil von Selbstbezogenheit zu finden. Wenn wir uns auf uns selbst fokussieren, wären unsere Probleme größer. Eine der besten Strategien, seine Probleme zu lösen, ist, anderen zu dienen. Den anderen zu dienen, bringt unsere Probleme in die richtige Perspektive. Der Autor Tom Rudd sagte einmal, wenn du über dein Ego hinausgehst, ist das Leben einfacher und weniger stressig. Im Jahr 1543 veröffentlichte der polnische Gelehrte Nikolaus Kopernikus ein Buch, in dem er erklärte, dass die Sonne das Zentrum des Universums ist. Bis zu diesem Zeitpunkt ging man davon aus, dass das Universum sich um die Erde dreht. Die heliozentrische Kosmologie von Kopernikus stellte die Welt auf den Kopf. Wir alle brauchen das, was ich eine kopernikanische Revolution nennen würde. Warum? Wir sind viel zu egozentrisch. Als Baby füttern uns unsere Eltern und wechseln unsere Windeln. Die Welt dreht sich um uns, oder? Und das ist okay als Baby. Wenn es sich mit 17, 37 oder 77 immer noch nur um dich dreht, brauchst du eine kopernikanische Revolution. Newsflash, es dreht sich nicht alles um dich. Je früher wir diese Tatsache entdecken, desto glücklicher, gesünder und heiliger werden wir sein. Egoistische Menschen sagen nicht Entschuldigung. Warum? Sie haben nicht gelernt, sich in die Situation von jemand anderen hineinzuversetzen. Anstatt Füße zu waschen wie Jesus, waschen sie ihre Hände wie Pilatus. Sie verleugnen ihre Verantwortung, sie machen Schuldzuweisungen, sie spielen das Opfer oder sie spielen Gott. Lass uns noch mal auf Römer 12, Vers 15 schauen. Dort lesen wir, sind andere Menschen glücklich, dann freut euch mit ihnen. Sind sie traurig, dann begleitet sie in ihrem Kummer. Im Originalgriechischen ist dieser Vers hier eigentlich nur 6 Wörter lang. Aber im Deutschen wurden einige Worte dazugepackt, damit wir es verstehen können. Aber eigentlich steht hier Freuen mit Freunden, Trauern mit Trauernden. Ein sehr poetisches Statement, das wir aber richtig interpretieren müssen. Sich mit Freunden zu freuen, das fällt uns oft leicht. Die Stefan Dahms 2024 Übersetzung würde sagen, gib denen ein High Five, die ein High Five haben wollen. Das ist awesome, das ist leicht, das macht Spaß. Aber nein, das ist doch für unsere deutsche Kultur manchmal schwer, weil wir besser darin sind, andere zu kritisieren und Fehler zu finden. Aber im Großen und Ganzen kriegen wir das ganz gut hin. Wo wir, glaube ich, richtig schlecht drin sind, ist der zweite Teil, Trauern mit Trauernden. Wir haben in unserer deutschen Kultur nicht wirklich gelernt zu trauern. Wie gehen wir mit Tod, Verlust und Schmerz um? Im Vergleich mit anderen Kulturen und der antiken Kultur der Bibel sind wir, glaube ich, schlechter da drin. Und das griechische Wort hier in diesem Vers 15 ist sogar weinen, also weine mit den Weinenden. Und was noch herausfordernd ist, wenn du ein Nachfolger von Jesus bist, dann sollte dir auffallen, dass dieser Vers nicht einfach nur ein Vorschlag ist, sondern es ist unser Auftrag. Weine mit Menschen, die weinen. Das kann manchmal schwer sein, vor allem für Menschen, die eher rational geprägt sind. Für Menschen, die nicht sehr emotional sind, kann sich diese Aussage der Bibel sehr herausfordernd anhören. Aber dieser Vers ist nicht exklusiv für emotionale Menschen, sondern für alle Menschen. Manche, die diesen Vers lesen, fühlen sich vielleicht überfordert. Ich weiß nicht, wie man das macht. Einige fühlen sich verunsichert. Wie geht man mit so einer Situation um? Was sagt man? Manchmal fühlt es sich auch merkwürdig an. Vielleicht mache ich die Situation noch schlimmer, wenn ich jetzt auch noch weine. Manche haben vielleicht Schwierigkeiten, Emotionen zu zeigen und verkaufen es oft mit Männlichkeit. Ich bin halt keine Heulsuse. Also wie lebt man diesen Vers? Vielleicht bist du wie ich. Ich hatte immer Sorge, dass ich nicht weiß, was ich machen soll, wenn Menschen weinen und trauern. Darf ich dir was sagen? Du brauchst keine theologische oder psychologische Ausbildung, um Empathie zu entwickeln und diesen Vers zu leben. Wir alle können von Jesus lernen, wie wir Empathie entwickeln können. Vielleicht bist du gerade in einer schwierigen Situation und denkst dir, ich brauche keine Empathie, ich brauche dein Mitleid nicht. Aber ganz ehrlich, wenn wir keine Empathie mehr empfinden und Empathie lernen, werden wir eine abgestumpfte, brutale Gesellschaft. Empathie bedeutet mitzufühlen, was andere fühlen. Und hier einige praktische Schritte, wie wir Empathie entwickeln können. Der erste Schritt ist Mitleid. Das heißt, versuchen mitzufühlen, nicht Probleme zu lösen. Bei Mitleid geht es nicht darum, eine Lösung für die Probleme anderer zu finden, sondern mitzufühlen. Du musst nichts sagen, sondern mitfühlen. Dass sie spüren, es tut dir leid, dass sie das erfahren, dass sie durch diese schwere Zeit gehen und das auszudrücken. Aber bringt Mitleid überhaupt irgendetwas? Ich glaube, Mitleid bringt etwas. Eine der unbekannten Heldinnen in der Bibel ist die Tochter vom Pharao. Wir lesen im zweiten Buch Mose, sie ging zum Nil, um zu baden und kam zurück als Pflegemutter. Warum? Sie hatte den Korb gefunden, in dem die Mutter von Mose ihn hineingelegt hatte. Und wir lesen im zweiten Buch Mose, Kapitel 2, Vers 6, als sie den Korb öffnete, sah sie den weinenden Jungen darin liegen. Sie bekam Mitleid. Ihr Vater hatte angeordnet, alle hebräischen Kinder zu töten, doch sie riskierte ihr Leben, um Mose zu retten, weil sie Mitleid hatte. Dieses Mitleid hat ein Leben vor dem sicheren Tod gerettet und es hat eine ganze Nation gerettet und es begann alles mit Mitleid. Und Jesus hat genau dasselbe getan. In Johannes 11 stirbt ein sehr guter Freund von Jesus mit dem Namen Lazarus. Und Jesus kommt zum Haus von der Familie. Und Maria und Martha, die Schwestern von Lazarus, waren auch dort. Und im Johannesevangelium Kapitel 11, Verse 32 bis 35 lesen wir das Folgende. Aber Maria lief dorthin, wo Jesus auf sie wartete. Als sie ihn sah, fiel sie vor ihm nieder und rief, Herr, wenn du da gewesen wärst, würde mein Bruder noch leben. Jesus sah, wie sie und auch die Trauergäste weinten. Da war er tief bewegt und erschüttert. Er empfindet mit ihnen. Jesus ist unser Schmerz nicht egal oder gleichgültig. Vers 34. Wo habt ihr ihn hingelegt? Fragte er. Sie antworten, Herr, komm mit und sieh. Und dann kommt der kürzeste, aber einer auch der kraftvollsten Verse der Bibel. Vers 25. Da weinte Jesus. Jesus wusste, dass er Lazarus von den Toten auferwecken würde. Jesus wusste, dass es ein Happy End geben würde, aber Er hatte Mitleid mit seinen Freunden. Und für alle Männer, für die sich das verweichlicht anhört, Jesus war ein Mannmann, er war ein Zimmermann. Das heißt, er wusste, schwere Balken zu tragen, er wusste, wie man mit Axt und Hammer umgeht. Er hat den Tod und die Hölle für immer besiegt, er war stärker als jeder MMA-Kämpfer. Und doch war Jesus männlich genug und sicher genug in seiner Identität, dass er Emotionen zeigen konnte. Er empfand Schmerz, weil sie litten. Es tat ihm so leid, ihren Schmerz zu sehen. Jesus tat es hier für diese Familie, aber genauso tut er es auch für dich, wenn du durch schwere Zeiten gehst. Und wenn du das erlebst, wie Jesus dich in deinem Schmerz und in deinem Leid tröstet, kannst du es auch an andere weitergeben. Der zweite Schritt ist Mitgefühl. Das heißt, Herz öffnen, Verständnis zeigen. Mitgefühl bedeutet, mit jemandem mitfühlen. Wenn ich an seiner Stelle wäre, wie würde ich mich fühlen? Es bedeutet, sein Herz zu öffnen. Deine Aufgabe mit Menschen, die durch Leid und Schmerz gehen, ist nicht, der Mund Gottes zu sein. Deine Aufgabe mit Menschen, die durch Schmerz und Leid gehen, ist, das Ohr Gottes zu sein und zuzuhören, während sie erzählen, was sie erleben und wie sie sich fühlen. Einer der kraftvollsten Worte, die du sagen kannst, ist, es tut mir leid, das zu hören. Ich verstehe dich. Dein Herz zu öffnen, Mitgefühl zu zeigen, wie zum Beispiel durch Tränen. Das Geschenk der Tränen, sagte Corey Russell, ist das äußere Zeichen der inneren Offenbarung, unserer Unfähigkeit, etwas zu verändern. Und ich glaube, Russell hat über unsere Unfähigkeit gesprochen, die Vergangenheit zu verändern. Also wenn ich mitweine, sage ich damit, ich kann die Vergangenheit nicht ändern. Und für einige hört sich das entmutigend an oder eigentlich sollte es befreiend sein. Man kann nicht ändern, was passiert ist, Punkt. Alles, was du tun kannst, ist, es loszulassen und Gott zu überlassen. Und Tränen sind Teil dieses Prozesses des Loslassens. Deine Tränen sind ein Geschenk Gottes. Sie sind eine ganz eigene Sprache, sind der Ausdruck deiner Seele, die keine Worte brauchen. Tränen haben die Kraft zu heilen und zu beruhigen. Nichts sagt so deutlich, es tut mir leid und ich fühle mit wie deine Tränen. Das ist, glaube ich, eine der kraftvollsten Dinge, die wir als Kirche tun können. Nicht nur die Freuden teilen, denn geteilte Freude ist doppelte Freude, aber genauso das Leid zu teilen, ein offenes Ohr zu sein, denn geteiltes Leid ist halbes Leid. Es bedeutet, dass wenn man sein Leid oder seine Sorgen mit jemandem teilt, die Last sich leichter anfühlt. Indem man über seine Probleme spricht oder Trost von anderen erhält, fühlt man sich oft weniger allein und emotional entlastet. Jesus ist unser Vorbild, wenn es um Mitgefühl geht. Der Schreiber des Hebräerbriefes drückt es wie folgt aus. Hebräer 4, Vers 14 bis 15. Lasst uns also festhalten an der Hoffnung, zu der wir uns bekennen. Wir haben doch einen überragenden obersten Priester, der alle Himmel durchschritten hat und sich schon bei Gott im himmlischen Heiligtum befindet. Jesus, den Sohn Gottes. Dieser oberste Priester ist nicht einer, der kein Mitgefühl für unsere Schwächen und Sünden haben könnte. Er wurde ja genau wie wir auf die Probe gestellt, aber er blieb ohne Sünde. Jesus hat Mitgefühl, weil er genauso wie wir Mensch auf dieser Erde war. Und er erlebte alles, was wir erleben. Die Kämpfe, die du zu kämpfen hast, den Schmerz, den du spürst. Jesus weiß, wie es ist, abgelehnt zu werden, müde zu werden, betrogen, verleugnet zu werden, jemanden zu verlieren, den man liebt, enttäuscht von seinen besten Freunden zu werden, Angst vor dem Tod zu haben und erlebte sogar den Tod selbst. Da kann Jesus uns anschauen mit Augen voller Liebe und Mitgefühl und zu uns sprechen, ich verstehe dich. Und er möchte, dass wir das Gleiche für andere tun. Und der dritte Schritt ist Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist Mitleid und Mitgefühl, die einen Schritt weitergehen. Ich fühle nicht nur mit dir, sondern ich tue etwas für dich, um diesem Schmerz zu begegnen. Genauso ist es nämlich auch mit unserem Gott. Er hat nicht nur Mitgefühl, er möchte aktiv in unserem Leben handeln. 2. Korinther 1, Vers 3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis. Gott hat nicht nur Mitgefühl, sondern Barmherzigkeit. Er möchte an deine Seite kommen, diesen Schmerz mit dir tragen und möchte deine Lebenssituation zum Positiven verändern. Wie können wir Barmherzigkeit üben? Wenn du einen Freund hast, der durch Leid geht, dann ergreife die Initiative. Das ist der erste praktische Schritt. Warte nicht darauf, dass sie sich melden. Ruf sie an, schreib sie an. Das zweite ist, ich würde es wie folgt abkürzen, show up and shut up. Sei präsent, aber halte den Mund. Das Geistlichste, was du machen kannst, ist einfach da zu sein und nichts zu sagen. Das bedeutet nicht, dass du den Schmerz leugnest, aber versuche nicht abzulenken. Du sprichst nur über das, was sie besprechen wollen. Denn Mitgefühl ist mehr als nur Worte. Und mein dritter Punkt ist, wenn sie jemanden verloren haben, sag den Namen der Person, der verstorbenen Person. Wenn jemand verstorben ist, denn manchmal traut man sich nicht, den Namen zu sagen, aber das bewirkt, dass diese Person dann denkt, die Person ist schon vergessen worden, obwohl sie gerade erst verstorben ist. Aber wenn du ihren Namen sagst, bedeutet das so viel. Und der vierte Punkt ist, biete ihnen an, dass du für sie betest. Vielleicht hast du Angst, weil du unsicher bist, vor anderen Leuten zu beten, aber eigentlich ist es ganz einfach. Sag einfach Gott, was sie dir vorher gesagt haben. Vielleicht haben sie erzählt, dass sie sich einsam und verlassen fühlen, verwirrt sind und nicht wissen, was sie tun können. Dann frag sie, darf ich für dich beten? Und sehr wahrscheinlich werden sie ja sagen. Und dann drück einfach im Gebet aus, was sie dir gesagt haben. Das kann wie folgt sein. Gott, ich bete für meinen Freund. Er fühlt sich einsam und verlassen und weiß nicht, was er tun soll. Ich bete, dass du ihm gerade jetzt ganz nah bist und ihm zeigst, was zu tun ist, im Namen von Jesus. Und all das führt zu Folgendem. Es geht nicht nur darum, Empathie zu zeigen, sondern dass wir mehr das spüren, was Jesus für Menschen empfindet, sodass wir Jesus immer repräsentieren für die Menschen um uns herum. Ich möchte schließen mit Kolosser 3, Vers 12. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt. Ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Ihr seid von Gott geliebt. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, in Bescheidenheit, in Rücksichtnahme und Geduld. Was wäre, wenn wir als Nachfolger von Jesus in dieser Stadt genauso gekleidet sind, mit Mitgefühl, Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Wir leben in einer Welt voller Leid und Schmerz, die zerbrochen ist. Und ich glaube, sie wartet nur darauf, dass wir als Nachfolger von Jesus voller Barmherzigkeit Licht in diese Finsternis bringen. Und mein Gebet ist, dass wir die Antwort auf diese Sehnsucht sind. Lasst uns gemeinsam beten. Gott, ich möchte heute beten für jeden Einzelnen von uns, dass wir Menschen voller Barmherzigkeit, Mitgefühl und Empathie werden. Zeig uns gerade jetzt, wer in unserem Umfeld ist, der unsere Barmherzigkeit, unser Mitgefühl braucht. Wo wir deine Ohren sein können, wo wir zuhören können, wo wir Trost weitergeben können. Gott, ich bete, dass wir neu das spüren, was du spürst für die Menschen um uns herum. Und Gott, ich bete für die Menschen unter uns, die gerade durch Schmerz und Leid und Verlust gehen. Ich bete, dass sie spüren, wie du an ihrer Seite bist. Wie du mit ihnen weinst, sie verstehst und sie nicht alleine lässt. Denn du bist unser guter Hirte. Und auch wenn wir durch dunkle Täler im Leben gehen, bist du immer an unserer Seite. Ich danke dir, dass du unser guter Vater bist. Amen.